Für alle, die jetzt am Telefonhörer gelauscht haben, wir haben uns eine schöne PowerPoint über Psalm 91 angesehen.
Telefon zugehört haben und vielleicht nicht gleich den Psalm 91 zur Hand hatten, den wir hier als PowerPoint gesehen haben, den darf ich nochmal sagen, der beginnt, wer unter dem Schatten oder dem Schutz des Höchsten sitzt. Und der darf froh und dankbar sein. Und da hat auch dieses Lied jetzt so schön dazu gepasst, wo wir einfach zum Ausdruck auch gebracht haben, was wir alles an Gutem haben und an Gutem erleben, wenn wir an unseren Gott im Himmel denken. Wenn wir heute Erntedankfest feiern und das mit uns sehr viele, dann ist das immer wieder ein Grund, auch Freude zum Ausdruck zu bringen. Freude zum Ausdruck zu bringen über Dinge, die uns geschenkt sind. Über Freude über einen Ertrag, den wir hier sehen können vor uns als Ergebnis von dem, was der Stefan schon gesagt hat. Das ist das Ergebnis. Es gab einen Anfang. Es gab eine Aussaat. Es gab einen Beginn. Und zwischen diesen beiden Ereignissen, ein Zyklus, den wir immer wieder beobachten können in unserem Leben, in unserem Alltag, jedes Jahr wieder, geschieht das doch, dass es in unseren Regionen zumindest im Frühjahr üblicherweise zur Aussaat kommt und im Herbst dann auch zur Ernte, zum Abernten der Felder, der Bäume, der Früchte, die im Garten wachsen. Ein Zyklus, den wir nur bedingt beeinflussen können. Das wissen wir. Wir können das nicht so willkürlich machen. Stefan hat es vorgelesen. Gott hat festgelegt, es gibt Sommer und Winter, es gibt Tag und Nacht, es gibt Saat und Ernte. In unserer Zeit, also jetzt ganz aktuell in unserer Zeit, verschiebt sich das manchmal ein bisschen. Und es ist uns gar nicht mehr so sehr bewusst, dass wir eigentlich in Rhythmen leben. In dieser so global vernetzten Welt, in der wir leben, verliert dieses Datum Erntedank jetzt im Oktober eigentlich ein Stück auch an Bedeutung. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, die wir wo wir eigentlich auch ein bisschen bewusst gegensteuern sollten und gegensteuern müssen. Denn dieses Erntedankfest, wie wir es jetzt haben, erleben wir eigentlich nur in dem ganz begrenzten Umfeld unseres Gartens. Wir erleben es zum Beispiel bei uns zu Hause, dass wir jetzt oder die letzten Wochen, letzten Tage Himbeeren geerntet haben. Das ganze Jahr über haben wir uns gefreut. Im Frühjahr hatte ich die alten Zweig abgeschnitten, die alten Triebe, und jetzt sind sie gewachsen. Und jetzt, das sind solche, die im Herbst halt tragen. Und jetzt haben wir schöne Früchte und freuen uns, haben aber ein ganzes Jahr darauf warten müssen. Wenn ich in die Kaufhalle gehe, im April, da kann ich Himbeeren kaufen. Weil sie halt irgendwo herkommen. Also diesen Erntetermin, diese Erntezeit, das erleben wir gar nicht mehr so, weil unsere Kaufhalle das ganze Jahr über Ernte ist. Die Sache der Ernte, die verschiebt sich. Aber wir feiern ja Erntedankfest. Der Dank, der ist unabhängig von dem Tag, unabhängig von dem Oktober. Der darf wirklich das ganze Jahr über sein. Dankbar für geerntete Erträge, die wir geerntet haben in unserem Garten, die andere in anderen Ländern auf ihren Feldern geerntet haben und die sie dann zu uns bringen, damit wir es genießen können. Und die Frage stellt sich natürlich sofort, wenn wir Erntedankfest feiern, wem sollen wir denn dankbar sein? Wem sollten wir dankbar sein? Natürlich dem Mähdrescherfahrer, der auf dem Feld rumfährt und das Getreide einsammelt und tricht. Oder auch dem Verkäufer auf dem Markt, der das so schön hinlegt auf den, auf seine Tische so schön geputzt hat, vielleicht vorher so schön sortiert hat. Oder vielleicht dem Fleischer, der so schöne Wurst gemacht hat, die uns so gut schmeckt und die wir so gerne essen. Sicher dürfen wir ihnen danken, aber sie sind eigentlich die Helfer. Sie sind die, die mithelfen, eine Ernte einzubringen, einen Ertrag uns weiterzugeben. Aber sie sind nicht die, die es geschaffen haben, die es erzeugt haben, die es bewirkt haben. Manchmal verschiebt sich das ein bisschen, dieser Fokus, dass wir gar nicht so richtig bedenken, wo kommt das eigentlich alles her. Und wir Christen erinnern uns eigentlich daran, dass hinter allem Gott steht. Hinter all diesen schönen Früchten hier, hinter diesen schönen Blumen, steht Gott. Der ist der, oder es ist sein Wirken, er ist es, der ja die Basis geschaffen hat. Heute steht ein Psalmwort über diesem Tag oder über der ganzen Woche aus dem Psalm 145. Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Das ist im Psalm 145, der 15. Vers ist das. Aller Augen warten auf dich, du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Tja, werdet ihr sagen, das klingt gut, aber es stimmt nicht. Aller Augen in unserer Zeit schauen gerade nach Asien. Dort kommen die elektronischen Bauteile her, die wir brauchen für unsere Autos, für unsere Maschinen. Und die fehlen. Alle schauen dahin und warten sehnsüchtig. Hoffentlich kommt bald mal was. Dann merken wir etwas, wie wir manches verschieben. Wir schauen auf Lieferketten. Was gab's für eine Aufregung, als vor einigen Wochen im Suezkanal das Schiff sich da quergestellt hat, dieses große Containerschiff, und nichts ging mehr hin und her. Und alle haben gewartet, händeringend gewartet. Wir können nicht weiter, wir können keinen Ertrag schaffen. Merkt ihr etwas, dass wir manches verschieben, dass wir meinen, wir sind so abhängig von dieser Chipfabrik, wir sind so abhängig von diesem Containerschiff? Ja, in manchen Dingen schon, aber ist das das, was wir zum Leben brauchen? Ist das, was wir wirklich nötig haben? Es stimmt, aus Südafrika, aus Asien, überall kommen die Produkte her, die wir in unseren Geschäften kaufen können. Und es ist immer interessant, auf den Packungen zu lesen, wo es eingepackt wurde, wo es herkommt. Und da kann man die Welt kennenlernen, wenn man diese Verpackungen liest. Und das ist die Frage an uns. Erwarten wir wirklich, wenn wir einkaufen gehen, erwarten wir denn wirklich, dass das von Gott kommt? Aller Augen warten auf dich. Du gibst ihnen ihre Speise, sondern wir erwarten, dass einfach Montag früh frisches Brot im Laden ist. Oder Donnerstag das Gemüse neu angeliefert wird. Wir erwarten nichts oder erwarten wir noch was von Gott? Diese Frage will ich uns einfach stellen. Ich will das niemandem abstreiten. Aber ist uns das wirklich so bewusst? Dort kommt es her und nicht von dem LKW, der da gerade in die Kaufhalle, in den Parkplatz einbiegt. Oftmals sagen wir, ja, wir danken doch dafür, beim Tischgebet. Das machen wir doch. Aber diese Erwartungshaltung, ist die wirklich da? Wenn es dann da ist, sind wir froh und dankbar. Aber wo es herkommt, ist uns das so klar, dass wir da auf Gott angewiesen sind. Ich kenne noch aus DDR-Zeiten diesen Spruch, mancher kennt ihn vielleicht auch noch, wenn es um die Ernte ging und um die Mähdrescherfahrer und die Traktoristen. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Das war ja so ein Slogan, der da erzählt wurde. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Wir sind doch erwachsen. Wir wissen doch, wie das geht. Wir brauchen doch dann niemand anderes. Wir haben doch die Technik und haben alles da. Aber in der Bibel steht, du gibst ihnen oder du gibst uns unsere Speise. Und da heißt es noch, zur rechten Zeit. Zur rechten Zeit. Diesen Satz müssen wir uns auch gut merken und uns gut im Gedächtnis behalten. Gott schafft nämlich die Voraussetzungen, die dazu nötig sind. Und da möchte ich eine Bibelstelle vorlesen aus sehr alter Zeit, die das Volk Israel erlebt hat. Steht im 5. Buch Mose und dort heißt es nämlich im Kapitel 8, 5. Buch Mose, Kapitel 8, da möchte ich euch einige Verse vorlesen. Wenn wir an dieses Psalmwort denken, du gibst zur rechten Zeit. Das ist an das Volk Israel gesagt, als sie aus ihrer Wüstenwanderung nun in ein Land kommen sollen, wo sie dann sesshaft werden. Denn der Herr, dein Gott, 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 7, denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land mit Bächen, Quellen und Wasser, das im Tal und aus den Bergen strömt, ein Land mit Weizen und Gerste, mit Weinstöcken, Feigen und Granatapfelbäumen, ein Land mit Ölbäumen und Honig, ein Land, in dem du dich nicht kümmerlich ernähren musst, in dem es dir an nichts fehlen wird, ein Land, dessen Steine Eisen sind und in dessen Bergen du Kupfer gewinnst. Ein Volk, 40 Jahre etwa heimatlos unterwegs, durch Wüste, ödes Land gezogen, eine Generation, die aufgewachsen ist dort während dieser 40 Jahre, die weder Saat noch Ernte kennt. Das müssen wir uns mal vor Augen halten. Eine Generation, die weder Saat noch Ernte kennt. Als sie einmal gejammert haben, wollen wir kein Fleisch mehr zu essen, wir wollen uns nicht vegan ernähren, wir mögen das nicht, wir möchten gern ein bisschen Fleisch haben. Da kommen Wachteln geflogen, sowas, kleine Hühner. Und sie dürfen essen. Und dann haben sie natürlich ihre Vorräte aufgebraucht. Was nun? Von was leben wir denn jetzt? Und dann beschenkt sie Gott. Jeden Morgen gibt es Körner einzusammeln, das Mann. Sie dürfen Speise daraus bereiten. Aber sie haben es nicht gesät. Es liegt einfach da. Und sie dürfen es nehmen. Sie leben buchstäblich von der Hand in den Mund. Und am nächsten Tag, wenn sie zu viel gesammelt haben, da war es schlecht geworden. Da konnten sie es nicht mehr gebrauchen. Jeden Tag neu mussten sie neu einsammeln und haben das so deutlich erlebt. Du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Und nun kommen sie in ein Land, wo ihnen alles zugesagt wird, was zum Leben notwendig ist. Wasser ist genügend da. Bäche, Quellen. Es gibt Getreide. Es gibt Weinstöcke. Es gibt Bäume, Obstbäume. Es gibt Öl. Es gibt Honig. Das wäre mir sehr sympathisch zum Beispiel. Ein Land, in dem du dich nicht kümmerlich ernähren musst, in dem es dir an nichts fehlen wird. Sogar Eisenerz ist da. Kupfer ist da. Also Gott sorgt. Die Landwirtschaft, das Handwerk, alles, was zum Leben nötig ist, gibt er ihnen und schenkt er ihnen. Die Basis ist vorhanden mit einer Wohlstandsverheißung. Es wird dir an nichts fehlen. Du hast einen festen Wohnsitz. Du wirst Reichtum haben. Wir könnten fragen, ja gut, das war das Volk Israel. Trifft denn das auf uns zu? Wo leben denn wir? Ich denke, wir können manches genauso übertragen. Wir haben ein Land, in dem es Wasser gibt. Manchmal ein bisschen viel, manchmal ein bisschen wenig. Wir haben ein Land, wir wohnen in einem Land, in dem Getreide wächst. Obstbäume hier, schaut es euch an, was hier wächst in unseren Breitengraden. Wir haben Eisenerz. Wir haben Kupfererz, was wir abbauen durften. Genau das Gleiche können wir sagen. Mensch, das haben wir auch. Gott sorgt für uns. Gott gibt, was wir brauchen. Und was machen wir? Es gibt da so ein Sprichwort, wenn es dem Esel zu wohl geht, ne? Dann geht er aufs Eis tanzen. Diesen Satz hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Wenn es dem Esel zu wohl geht, dann geht er aufs Eis tanzen. Ist uns das noch bewusst, dass das, was wir haben, was wir nutzen, was wir können, genießen können, Gaben Gottes sind. Denn diese Verse, diese Worte gehen nämlich weiter im 5. Buch Mose. Und da heißt es nämlich dann im nächsten Vers, wenn du dich dann satt gegessen hast, sollst du den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gab. Hüte dich, ihn zu vergessen und das, was ich dir heute verkünde, was Mose ihnen also gesagt hat oder Gott ihnen gesagt hat, zu missachten. Die Gebote, die Bestimmungen und die Vorschriften. Wenn du dich satt isst und schöne Häuser baust und darin wohnst, wenn deine Rinder, Schafe und Ziegen sich vermehren, wenn dein Silber und Gold sich häuft und alles, was du hast, sich mehrt, dann könntest du übermütig werden und den Herrn, deinen Gott, vergessen. Diese Warnung hat es damals schon gegeben, vor 3000 Jahren. Er hat dich doch aus dem Sklavenhaus Ägyptens herausgeführt. Also erinnert euch daran, wo ihr hergekommen seid, was ihr vielleicht an Schwerem erlebt habt, gerade die Älteren unter uns. Die können sich vielleicht noch ein eigenes Erleben erinnern oder vielleicht an das Erzählen ihrer Eltern oder Großeltern, was es Schweres gegeben hat. Er ließ dich durch diese große und schreckliche Wüste gehen, wo also nichts war, wo es nichts gab. Und dann sagt er, und wenn du aber dann auf deinen gedeckten Tisch schaust, auf dein gutes, gefülltes Konto auf der Bank oder auf dein Schließfach, wo deine Wertsachen drin liegen, dann sollst du nicht denken, diesen Reichtum habe ich mir selbst zu verdanken, der Kraft meiner Hände. Denke vielmehr an den Herrn, deinen Gott, denn er gibt dir die Kraft, Vermögen zu schaffen. Eine Mahnung gegen das Vergessen. So wird uns dieser Satz oder dieses Wort hier gesagt, heute an einem solchen Tag, an dem wir Erntedankfest feiern wollen oder uns daran erinnern. Wir kennen doch diesen Satz, ne? Wir schaffen das schon. Das ist ein Satz, der so ein bisschen auf Deutschland jetzt zutrifft und geprägt ist. Wir schaffen das schon. Egal was passiert, wir kriegen das schon hin, wir sind stark genug. Und da vergessen wir, dass also Gott die Voraussetzungen dazu geschaffen hat. Es gibt ein Psalmwort, im Psalm 127 steht das. Das schließt unmittelbar an diesen gelesenen Text an, dass wir gelesen haben, dass wir unseren Reichtum Gott zu verdanken haben, nicht der Kraft unserer Hände. Aber wir haben Verantwortung. Es ist nicht so, dass wir im Schlaraffenland leben oder paradiesische Zustände haben, wo wir nur an den Baum gehen brauchen und dort abpflücken dürfen, was seit Neuestem nicht mehr erlaubt ist. Habe ich in der Zeitung gelesen. Das ist verboten. Man darf nicht mehr einfach so vorbeilaufen und beim Nachbarn, weil der Ast drüber hängt, den Apfel abpflücken. Das ist strafbar heutzutage. Wir haben also Verantwortung für das, was wir tun und was wir machen. Und da heißt es im Psalm 127, in den ersten zwei Versen, ist ein Lied, was Salomo oder für Salomo geschrieben ist, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten die Bauleute vergeblich. Und wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Vergebens steht ihr früh morgens auf und setzt euch spät nieder, um das Brot der Mühsal zu essen. Gott gibt denen, die er liebt. Auch wenn Gott die Voraussetzungen schafft, auch wenn das Volk Israel damals in ein Land gekommen ist, wo alles da war, wenn wir in einem Land wohnen, wo scheinbar alles da ist, haben wir eine Verantwortung im Umgang mit diesem Land und mit dem allen, was da gegeben ist. Wir müssen irgendwo aktiv sein. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass man jetzt auf einer Messe einen Agrarroboter gebaut hat und vorgeführt hat. Das sah lustig aus, das Teil, wie eine große Schildkröte. Und da stand drin, in dem Artikel stand, der kann den Boden bearbeiten und er kann sogar das Unkraut rupfen. Und da habe ich ja gestaunt, was alles erfunden wird und was alles gemacht wird und wieso dieses Teil da weiß, was Unkraut ist und was eine Salatpflanze ist. Wir merken, dass wir eigentlich so die Arbeit versuchen, wegzudelegieren. Und ist ja schön, wenn wir uns die Arbeit leichter machen können und einfach machen können. Die Gefahr besteht aber darin, dass wir gar nicht mehr daran denken, dass unser eigener Einsatz gefragt ist. Wir lassen das alles die Technik und die Maschinen machen oder irgendwelche anderen Leute und wir machen da gar nichts mehr dran. Und das ist gefährlich. Hier in diesem Psalm wird das gesagt, auch wenn der Herr das Haus nicht baut, oder wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten die Bauleute vergeblich. Das heißt aber, die Bauleute müssen arbeiten. Sie können nicht einfach dort sitzen und die Hände in den Schoß legen. Oder wenn der Wächter die Stadt nicht bewacht. Also das ist eine falsche Einstellung zu sagen, ja Gott wird schon tun und ich lege mich ins Bett und schlafe und pass nicht auf. Er wird es schon richten. Wir haben eine Verantwortung. Gott gibt uns Voraussetzungen, Gott gibt uns eine Basis, aber wir haben eine Verantwortung, damit umzugehen. Und das betrifft genauso auch das, was wir hier zum Erntedankfest bedenken wollen, was alles Schönes da ist. Es ist unser Einsatz nötig. Aber unser Einsatz, unsere Wachsamkeit oder unsere Aufmerksamkeit, unser Reagieren ist ja eine Ansage an uns Christen auch, dass wir das so akzeptieren müssen. Arbeiten ist erlaubt. Also wir dürfen Häuser bauen, aber wir sollten wissen, Gott sollte mit im Boot sein, sollte mit dabei sein. Und genauso auch der zweite Vers. Vergebens steht ihr früh morgens auf, setzt euch spät nieder, um das Brot der Mühsal zu essen. Und da ist nicht nur der Landwirt gemeint. Da denke ich auch an den Schichtarbeiter, der früh aufsteht und der abends spät ins Bett geht oder die ganze Nacht durcharbeitet. Einfach muss, weil es nötig ist an seiner Arbeitsstelle. Auch das ist nur dann gesegnet, wenn Gott sein Ja dazu sagen kann und sein Ja dazu sagt. Es entsteht nichts automatisch, das wissen wir. Auch die Ernte, also nicht automatisch. Und bei all dem, was wir tun und was wir schaffen, wissen wir auch um unsere Begrenztheit. Gerade in den letzten Wochen ist das so deutlich vor Augen geführt worden. Da gibt es Vulkanausbrüche und wunderschöne Felder, ja, angelegte Obstplantagen, Häuser gehen über Nacht kaputt. Es gibt Überschwemmungen. Die Artikel, die Berichte in den Zeitungen, in den Medien, innerhalb von Minuten war alles kaputt, war alles weg. Da merken wir etwas. Wenn der Herr das Haus nicht bewacht, wir können es nicht bewachen. Wir sind in vielen Punkten machtlos. Und deshalb sollen dankbar sein, wenn wirklich Ernte geworden ist, wenn wirklich ein Ertrag entstanden ist, wenn wirklich etwas da ist, über was wir uns freuen können. Dieser Psalm, der da von Salomo geschrieben, verfasst, wie auch immer ist, erinnert uns daran, dass wir etwas tun müssen gegen die Selbstüberschätzung. Salomo hatte ja nun als König alle Macht gehabt. Er hatte so Finger schnipsen müssen. Und Leute wären da gewesen, hätten gearbeitet, hätten gemacht. Geld wäre da gewesen. Nein, ihm war ganz klar, die Wichtigkeit, das Eintreten, das Helfen Gottes ist nötig. Er will aber auch Mut machen bei eigener Begrenztheit. Er will Mut machen dem Wächter. Er sagt, da kommen die angezogen da hinten, ich sehe die große Staubwolke schon. Wir müssen jetzt Angst haben. Er darf auch wissen, wenn Gott die Stadt bewacht, können die Heerscharen angezogen kommen. Sie werden wieder abziehen müssen. Auch das dürfen wir glauben. Die Bilder von der Stadt, von dem Haus, von dem Brot sind eigentlich unsere Situationen und beschreiben eigentlich nicht nur die Situation zum Lebenserwerb der Nahrungsmittel, sondern unser ganzes Leben, unser ganzes Erwerbsleben ist damit beschrieben und umfasst den, wenn ich so rumgucke, ich kann mich jetzt nicht so richtig deutlich erinnern, dass irgendjemand Landwirt jetzt unter uns ist, der große Felder und große Ställe hat und der das also ganz praktisch erlebt, sondern wir sind ja viele im Beruf tätig, ganz normalen Berufen. Aller Erwerb beschränkt sich oder ist darunter betroffen. Sogar die Schüler sind betroffen. Ne? Da heißt doch manchmal, ne? Die Zensoren, das erntest du mal deine Faulheit, ne? So eine schlechte Zensur. Oder eine gute Zensur, ne? Sie ernten auch die Schüler in der Schule. Und erfahren das auch, das Bild. Aber über dem allen haben wir die Zusage der Überwachung durch unseren Herrn. Er ist es, der schafft. Er ist es, der gibt. Er ist es, der alles in der Hand hat. Wir wollen ein Lied singen, also Beispiel, was wir sagen, unser Standard-Erntedanklied, wo das immer so zum Ausdruck kommt. Da heißt es nämlich, alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm und hofft auf ihn. Das ist das Lied 563. Da heißt es, wir pflügen und wir streuen. Also wir sind aktiv, wir sind herausgefordert, wir dürfen arbeiten, aber den Ertrag, das Ergebnis, den Erfolg, der steht in Gottes Hand. Das Lied 563.
Stay.
Diese ersten beiden Punkte, das waren die Grundlagen für Erfolg, für Ertrag. Aber was ist eigentlich nun das Ziel oder das Ergebnis eines Erntedankfestes? Warum feiern wir oder warum denken wir an einem solchen Tag? Ist es eigentlich nur die Freude darüber, dass unser Eigenbedarf gedeckt ist, dass wir eingekocht haben für den Winter und früher das Sauerkraut gemacht haben bis zum nächsten Frühjahr, dass die Kartoffeln im Keller sind? Ich kenne diesen Begriff des Erntefestes. Da hat man so sich gefreut, weil es alles gewachsen ist, weil es gegeben hat, eine Erntekrone hochgezogen. Aber Erntedankfest, das ist ja noch ein bisschen was anderes. Wem danken wir? Wozu danken wir? Und da reden wir ja nicht nur vom Ertrag, wie ich schon gesagt hatte, in Form von Lebensmitteln. Ich habe schon einige so Erntedankfeste miterlebt. Und immer wird schön geschmückt, schöne Blumen, Kürbis ist fast immer dabei, groß, mächtig, da ist was zu sehen, was wächst. Aber auch die vielen kleinen Dinge, die Marmeladen, die Säfte, alles da wird gezeigt. Wir freuen uns, was Gott uns von Ertrag gibt. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich habe noch kein Erntedankfest erlebt, wo jemand hier vorn seinen Lohnzettel hingelegt hat oder seinen Rentenbescheid. Erträge, die Gott gibt. In meiner Arbeit, ich konnte nicht keine Früchte bringen. Ich habe in der Gießerei gearbeitet, ich hätte euch irgend so einen großen Batzen Gusseisen bringen können. Das wäre aber das nicht gewesen. Merkt ihr, wenn wir von Erntedank reden, dann meinen wir nicht nur die Landwirtschaft. Dann geht's um das, was wir erwerben, was wir bekommen, was wir haben. Und auch der Rentner, der viele Jahre gearbeitet hat und nun die Rente als Ertrag seines Arbeitslebens haben darf, auch das sind Gründe zu danken. Auch das ist ein Erntedank. Ich möchte ein paar Verse aus dem Korintherbrief vorlesen. Aus dem zweiten Korintherbrief, dass wir nicht so ganz so im Alten Testament vor 3000 Jahren sind, sondern ein bisschen aktueller, 2000 Jahre, aber schon fast in der heutigen Zeit angekommen, zumindest vom Thema her. Im zweiten Korintherbrief, da schreibt nämlich Paulus im Kapitel 9 einiges über, ja, ich denke, es passt dazu, Erntedank. Dort heißt es im Kapitel 9 ab Vers 7, jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Also, es geht in Vers 6 schon los. Das ist vielleicht noch wichtig. Da sagt er, denkt daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Aber wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht im Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber und er hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschütten, so dass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. So steht es auch geschrieben. Er hat den Armen reichlich gegeben. Seine Gerechtigkeit besteht ewig. Gott, der dem Sämann Samen und Brot gibt, der wird auch euch Saatgut geben und es aufgehen lassen, damit die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt, was durch uns wieder zum Dank an Gott führt. Denn die Hilfeleistung, die in diesem Gottesdienst besteht, hilft nicht nur dem Mangel der Heiligen ab, sondern bewegt darüber hinaus viele Menschen zum Dank an Gott. Wenn ihr euch in diesem Dienst bewährt, werden sie Gott dafür preisen, dass ihr euch gehorsam zum Evangelium von Christus bekannt und ihnen und allen anderen so freigebig geholfen habt. Sie werden für euch beten und wären gern mit euch zusammen, weil Gott euch seine Gnade in so überreichem Maße erwiesen hat. In unserem Land ist es üblicherweise so, dass jeder genügend hat und sogar übrig hat, Überfluss hat. Mehr als wir brauchen. Wir können etwas zur Seite legen. Wir können etwas sparen. Was mache ich mit dem Überfluss? Was mache ich mit dem, was übrig ist? Und da gibt es ja in der Bibel eine Situation, da gab es viel Überfluss, da ist viel gewachsen, da gab es viel Ertrag. Und man hat es dann aufgehoben, man hat es in den Keller gelegt, in den Speicher gelegt, für Notzeiten. Das ist sicher ein gutes Verhalten, weise zu sein, vorausschauend zu sein, etwas aufzuheben. Aber es gibt auch eine Warnung in der Bibel von einem Bauern, der hat eine super Ernte gehabt. Alles hat gepasst. Regen zur rechten Zeit, Sonne zur rechten Zeit. Und er sagte, Mensch, ich weiß gar nicht wohin mit dem allen, was ich habe. Der Keller ist voll, der Stall ist voll. Ich will größere Scheunen bauen, damit ich alles unterbekomme, damit mir es gut geht. Ich gebe nichts weg, ich behalte alles für mich. Und dann sagt unser Herr, wisst ihr, was mit dem Mann passiert? Nachdem er seine Scheune gebaut hat, ihr wisst es vielleicht, in der Nacht ist er gestorben. Hat ihm nichts genützt. Hätte er es weitergegeben, hätte er anderen Freude machen können. Hintergrund dieses Schreibens, was wir gerade gelesen haben im Korintherbrief, ist eine Unterstützung oder eine Sammlung für die Gemeinde in Korinth. Paulus bittet die Korinther, etwas zu geben in Jerusalem, für die Gemeinde in Jerusalem. Die haben kein Geld, die sind arm dran in der Stadt. Von was sollen sie auch leben? Eine Situation, die ja immer wieder auch vorkommt, dass Menschen Bedarf haben. Auch wir wollen ja heute sammeln, und ihr habt das ja letztens gehört, wir wollen für den Verein sammeln, Evangelium für Kinder, und wir wollen für den Verein sammeln, Fisch in der Lausitz. Beides Vereine, die, das ist ja unser Prinzip, was wir als Gemeinde haben, wir wollen nicht für Baumaßnahmen sammeln, wir sollen für Projekte sammeln, die mit Ernte, mit Essen, mit Leben zu tun haben. Brot des Lebens, das Evangelium weitergeben. Die Kinderevangelisationen, wir haben letzten Sonntag einen kleinen Eindruck bekommen. Wir haben gehört, was für eine Arbeit in der Lausitz gemacht wird, oder in Weißwasser, an suchtgefährdeten, suchtbelasteten Menschen. Menschen, denen geholfen werden soll, wieder ins Leben zurückzufinden, die Brot zum Leben bekommen sollen. Für die wollen wir also heute sammeln, und für Menschen, die euch in der Erinnerung sind, die Bedarf haben, denen wir eine Freude machen wollen oder denen ihr eine Freude machen wollt. Und dazu sind nämlich diese Gaben hier alle da. Das könnt ihr euch jetzt schon mal, Gedanken machen drüber. Ihr dürft dann am Ende gern, indem ihr euch mit Ralf und Ingeborg Hutzler zusammentut, ihr dürft dann gern von hier mitnehmen und zu sagen, ich habe einen kranken Nachbar oder jemand, der heute nicht hier sein kann von unseren Geschwistern, weil er einfach nicht die Möglichkeit hat. Nehmt gerne mit und beschenkt sie und sagt ihnen viele Grüße von uns hier aus der Gemeinde. Eins darf ich sagen, dieser Strauß darf nicht angetastet werden, aber die anderen, da dürft ihr gerne euch etwas geben lassen und mitnehmen, und auch von dem Brot dürft ihr euch dann etwas geben lassen, dass wir das mitteilen, dankbar mitteilen, anderen geben. Was so einfach klingt, wir machen eine Sammlung, eine Sache von Minuten, ihr werdet das dann erleben, ihr könnt an die Uhr gucken, das sind vielleicht bloß Sekunden, hat riesengroße Auswirkungen. So lesen wir das hier von Paulus. Auch wenn vielleicht der ein oder andere von euch denkt, jetzt, wir werden dann diese Körbchen rumgeben. Das ist ja sowas, ja, da stecke ich das rein, weggeworfen, weg ist es. ist manchmal so der Gedanke, wenn ich etwas gebe, wenn der Landwirt seinen Samen aufs Feld weggeworfen, weg ist er, Erde drüber, nichts mehr zu sehen. Ist ja dieser Gedanke, der ist einfach da. Aber da sagt Paulus, mit welcher Einstellung geht ihr ran? Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Ärger oder aus Zwang. Nicht mit Ärger oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber. Ich habe einen Satz von Luther gelesen. Er hat es zwar lateinisch gesagt, das habe ich mir nicht gemerkt, das kann ich auch nicht sagen, das will ich euch auch nicht sagen, weil ihr es wahrscheinlich auch nicht wisst, was lateinisch heißt. Aber er sagte, die Grundlage, die Basis von allem, was wir ja von guten Werken, ein Kennzeichen guter Werke, sagte, ist Heiterkeit. Ich fröhlich, heiter geben kann. Nicht mit Zwang, nicht mit Verdruss, sondern gerne einen fröhlichen Geber liebt Gott. Das ist das, was Paulus hier den Korinthern so aufs Herz legt und ihnen so nahelegt. Wie macht ihr das? Das ist das Kennzeichen. Denn ihr habt alles zur Genüge. Alle Gaben hat Gott über euch ausgeschüttet, so dass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Und dann müsst ihr euch einfach mal überlegen, was habt ihr von Gott bekommen? Reichlich? Gott knausrig? Das gerade so reicht? Oder habt ihr wirklich die Möglichkeit, gut und gerne weiterzugeben? Er sagt, ihr werdet dadurch keinen Mangel haben. Ihr könnt auch noch an anderen reichlich Gutes tun. Alles habt ihr zur Genüge. Eure Gabe, die ihr gebt, die wird Saatgut werden in euren Händen. Er wird euch Saatgut geben, was wir ausstreuen dürfen, was wir weitergeben dürfen, was wir verteilen dürfen. Wisst ihr, manchmal ist es schön, wenn ich was gesät habe im Garten und ich freue mich, der wächst, der wird klein und größer und größer und größer. Irgendwann kann ich es ernten und aufessen. Da freue ich mich drüber, wenn es noch gut schmeckt und schön geworden ist. Aber oftmals erleben wir die Ernte nicht. Auch das müssen wir uns immer wieder sagen, vor allem, wenn wir, wie heute, Geld geben in so einen Verein. Wir wissen nicht oder wir hören oftmals nicht das Ergebnis. Ich habe gehört, vor kurzem gab es eine Taufe im Gebirge. Junge Menschen haben sich taufen lassen, Jugendliche haben sich taufen lassen. Und sie haben erzählt, dass der Anlass, der Wunsch, der Grund ihrer Taufe Rüstzeiten, Bibelwochen waren. Das kommt bei uns jetzt nicht so an, dass jemand sich meldet und sagt, hier, das, was ihr in Chemnitz getan habt, davon konnte ich zur Bibelwoche fahren und dann habe ich mich taufen lassen. Oftmals erfahren wird das nicht, werden es vielleicht im Himmel mal erfahren. Ich denke, da wird dann große Freude sein. Oder auch die Menschen, die in Weißwasser dort in der Therapie sind. Ich weiß es nicht, ob sie dann mal nach Chemnitz kommen und sagen, hier, ich bin der Herr Müller. Und weil ihr damals meinen Platz bezahlt habt, habe ich jetzt ein neues Leben anfangen dürfen. Habe ich jetzt eine neue Chance, einen neuen Sinn gefunden in meinem Leben. Lasst euch also da nicht entmutigen, dass ihr denkt, wir hören ja gar nichts davon, das Geld ist weg, ist schade drum. Es ist nicht schade drum, niemals ist es schade drum, wenn wir Gott Geld auf den Tisch legen. Aber welche Auswirkungen hat es auch für mich ganz persönlich? Mein praktischer Dank, und das vielleicht noch am Schluss für uns, dass wir auch uns das merken können. Welche Bedeutung hat das? Zum einen, es füllt Mangel aus, hatte ich gerade gesagt. Wir helfen anderen in ihrer Situation. Richtig, wenn sie Hunger haben oder wenn ihnen Gemeinschaft fehlt, zum Beispiel, wenn ihr diese Sachen hinbringt und mit ihnen ein bisschen erzählt und ihnen Grüße sagt von hier. Es gibt Lebenssinn, wenn ich an den Verein denke, Fisch, Lausitz. Dann schreibt Paulus, denn die Hilfeleistung, die ihr gebt, die hilft nicht nur dem Mangel der Heiligen ab, sondern bewegt darüber hinaus viele Menschen zum Dank an Gott. Sie werden Gott danken für das, was sie bekommen haben. Dort geht das hin. Dank an Gott. Und auch wir ehren Gott, indem wir ihm vertrauen, dass wir sagen, ich habe keine Sorge, dass ich das, was ich dir weggebe jetzt, an Geld, an Zeit, an Produkten, dass mir das dann fehlt, dass ich dann irgendwo einen Mangel habe. Nein, sagt Paulus, das dürft ihr gar nicht glauben. Das dürft ihr glauben, dass ihr bekommt und Gott euch gibt über, wie schreibt er, dass er nicht nur über jederzeit genug für euch selber habt. Er hat alle Macht, alle Gaben über euch auszuschütten. Es wird uns an nichts fehlen. Unser Glaube wird stark. Ein weiteres Merkmal. Und dann am Ende hatte ich gelesen, die, die das Geld bekommen oder die, die Gaben bekommen, ne? Sie werden für euch beten und wären gern mit euch zusammen, weil Gott euch seine Gnade in so überreichem Maße erwiesen hat. Es schafft durchaus also auch Verbindungen zwischen den Gebern und den Beschenkten. Also es füllt Mangel aus, es führt zum Gotteslob, wir ehren Gott durch unser Vertrauen wird gestärkt und es schafft Verbindung zwischen Geber und Beschenkten. Manchmal könnte jemand sagen, ja, das habe ich von Gott geschenkt bekommen. Also das ist wie mein Geburtstagsgeschenk, was ich bekommen habe. Ja, darf ich denn das weitergeben? Das ist doch für mich. Darf ich denn das weitergeben? Du bekommst ein schönes Auto geschenkt, Spielzeugauto oder eine schöne Puppe geschenkt und schenkst sie dem Nachbarn. Darf ich das? Wenn es jemandem Freude macht, natürlich darf ich das. Und Gott, der Geber, wünscht das sogar, dass wir das weitergeben, dass wir anderen damit Freude machen und nicht so für uns behalten und einschließen. Das ist ein Geschenk. Und wenn wir uns die Frage mal stellen, habe ich es verdient oder darf ich es verwalten? Dann schlägt der Zeiger nach dem Verwalten aus. Wir dürfen verwalten, was Gott uns gibt und gegeben hat. Es sind Zeichen der Liebe Gottes an uns, die wir weitergeben dürfen an Bedürftige. Und das werden wir auch tun jetzt. Wir werden jetzt noch ein gemeinsames Lied miteinander singen. Und während wir dieses Lied singen, üblicherweise, wisst ihr ja, wegen der ganzen Corona-Geschichte, haben wir am Ausgang eine Box stehen gehabt zum Spenden, zum Geben. Heute machen wir es mal anders, so wie wir es gewöhnt gewesen sind. Wir werden also unser gewohntes Körbchen durch die Reihen geben jetzt, während wir das Lied singen, wo ihr also gerne, wenn ihr möchtet, jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Diesen Satz möchte ich euch also noch einmal sagen. Nicht aus Verdruss oder aus Zwang, sondern gerne, Gott liebt fröhliche Geber. Also Gott segne euch und segne die Gaben, die ihr bereit seid zu geben.